Darum geht es heute. Schön, dass ihr da seid, dass wir hier draußen Gottesdienst feiern können. Vielleicht das letzte Mal haben wir spekuliert. Wer weiß, wie das Wetter in Zukunft sein wird. Heute ist es grandios. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass wir dieses tolle Wetter haben. Ich danke dir für diese wirklich uralten Geschichten, die uns aufgeschrieben wurden, wie zum Beispiel von Samuel. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir erleben dürfen. Und ich bitte dich darum, dass es heute nicht so ein Haken-Gottesdienst wird, wo man einen Haken hintersetzt, sondern einer mit einem Doppelpunkt, wo noch was kommt nach dem Gottesdienst. Amen. Darum geht's. Letztes Mal habe ich gepredigt über Studieren, geistliches Studieren und eigentlich auch mit dem Wunsch, dass dann was passiert. Das ist ja jetzt keine Abfrage, ist ja kein Test, muss jetzt niemand antworten, okay, ich habe so und so viel Einsatz gezeigt in der letzten Woche. Ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass das passiert ist. Und genauso in der Woche vorher, als Stephanie gepredigt hat zum Thema Beichte, da wünschen wir uns, dass das praktisch wird. Also dass das nicht nur so eine Theorie ist, sondern dass das ganz praktisch wird. Jetzt war ich beim letzten Mal immer so ein bisschen im Zwiespalt zwischen so einer Kopfsache, dieses geistliche Studieren. Ich setze mich mit einem Thema auseinander und bin bereit, so ein bisschen tiefer zu graben. Darum sollte es gehen, um dann auch zu erkennen, was für Schätze darin liegen, die meiner Beziehung zu Gott gut tun. Und war immer so in der Spannung, wie viel ist das meins und was ist, tut davon Gott? Und diesmal habe ich gedacht, das ist ja ganz schön, habe ich ein Thema geführt werden, das ist so ein ganz geistliches Thema auf jeden Fall und war auch ein bisschen beseelt davon und dann habe ich das jemand erzählt und der sagte, hä, wieso, von wem denn und warum überhaupt? Ja gut, da war meine Motivation ein bisschen raus, aber es ist mir ein bisschen nachgegangen, da werde ich noch was zu sagen. Das Gute ist, wenn man Kollegen hat, dann füttern die einen manchmal noch mit ein bisschen mehr Stoff. Und das hat meine Kollegin auch gemacht. Sie hat mir ein Zitat zugespielt von Oswald Chambers, einem Baptistenpastor aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der hat gesagt, der Glaube weiß nie, wohin er geführt wird. Der Glaube weiß nie, wohin er geführt wird. Das ist so ähnlich wie bei diesen Nachrichtenmeldungen, die man manchmal kennt oder liest, hört oder liest, wo dann Unfälle passiert sind, weil Menschen einem Navi völlig blind gehorcht haben. Jetzt links abbiegen und dann wird auch links abgebogen, ob eine Straße ist oder nicht, spielt keine Rolle. Oder ob das in die falsche Richtung, keine Rolle. Das hört man immer mal wieder, nicht mehr so oft wie früher. Und dann hat man auch den Eindruck, die wissen nicht, wohin sie geführt werden. So wie der Chambers das gesagt hat in Bezug auf den christlichen Glauben. Keine Ahnung, wohin es geht, aber ich mache das jetzt mal. Das ist natürlich ein sehr gebrauchtes Bild mit dem Navi und ich selbst habe es auch schon oft gebraucht und deshalb will ich das jetzt eigentlich nicht mehr machen, obwohl das so nahe liegt bei dem Thema geführt werden, irgendwohin geführt werden. Das ist natürlich passiv und trotzdem glaube ich, dass geführt werden im geistlichen Sinn und auch bei den Navis an einem Punkt kommt, wo ich das natürlich selbst entscheiden muss. Ich muss entscheiden, ob ich jetzt links abbiege, bloß weil das Navi sagt, links abbiegen. Und bloß weil ich aus der Bibel zum Beispiel was erkenne oder in einem Lied höre oder durch eine Predigt etwas höre und das betrifft mich in meinem Herzen, heißt das noch lange nicht, dass das automatisch schon eine Wirkung erzielt. Ich muss dazu Ja sagen. Ich muss unter Umständen den ganzen Taten folgen lassen. Meine Entscheidung. Ein anderer Text aus dem Alten Testament, der mir sofort bei diesem Thema eingefallen ist, der steht in dem zweiten Mosebuch, Kapitel 13, ganz kurz nur. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägypten. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Ganz schön cool, oder? Diese Vorstellung, wir wissen nicht wohin und da ist diese Säule und der folge ich einfach. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Allerdings war die Situation damals ja so, dass die Juden auf der Flucht waren. Und sie sind in einer Wüste unterwegs gewesen. Und plötzlich fand ich die Vorstellung nicht mehr so cool. Wenn das der Preis dafür ist, eine Wolkensäule zu sehen, dann denke ich, dann lieber doch nicht. Außerdem ging es um das ganze Volk. Hier wurde ja ein ganzes Volk geführt. und sie wussten wirklich nicht, wohin sie gehen sollten. Und da schließt der Kreis natürlich mit dem, was Irina gesagt hat, mit diesem WWJD-Band. Was würde Jesus tun? Auf Deutsch ist das ja WWJT. Ne? Ja. Was würde Jesus tun? Und dann fragt man, weil man das tun möchte, was Gott will. Jedenfalls möchte man es wissen zumindest. Aber ich glaube, und das jetzt provoziere ich natürlich ein bisschen, ich glaube, dass niemanden von hier Gottes Wille wirklich interessiert. Ja, dann sind wir ja einer Meinung, dann können wir ja weitermachen. Ich meine das aber ernst. Meine Erfahrung ist, wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche, sagen mindestens 99% indirekt, dass sie dieses Thema nicht interessiert. Sie sind nicht an dem Willen Gottes interessiert. Ja, dann können wir es ziemlich schnell abarbeiten, weil da können wir einfach die Bibel aufschlagen, Römer 12, Vers 2, da steht, Gottes Wille ist, Doppelpunkt, alles Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Punkt. Also, wen das interessiert, ich habe es jetzt gesagt, es kann man nachzulesen, ich habe sogar die Bibelstelle auf diese Zettelchen geschrieben, Gottes Wille, so ganz grundsätzlich, alles Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Langweilig, oder? Das ist doch nicht das, was uns wirklich interessiert. Wir sind eigentlich alle daran interessiert, was ist Gottes Wille für mich? Das ist hochinteressant. Das wollen wir alle wissen. Was ist Gottes Wille für mein Leben, ganz privat? Sozusagen, wo ist Gottes Feuersäule für mich? Das ist das, was die meisten interessiert. Mein erster Punkt heißt, Gott meint es gut, ich kann diesem Hirten vertrauen. Dieses Zitat habe ich gekürzt. Also das Zitat von diesem Oswald Chambers. Das geht noch weiter. Das lautet also, der Glaube weiß nie, wohin er geführt wird. Das habe ich schon gesagt. Und dann geht es noch weiter. Aber er liebt und kennt den, der führt. Ein Christ weiß nie, wohin er geführt wird. Oder ein Glaubender. Aber er liebt und kennt den, der führt. Und das klingt schon ganz anders. Bei den Jugendfreizeiten, die ich früher geleitet habe, mit vielen Jugendlichen, da gab es meistens auch irgendwann so einen Abend oder einen Nachmittag, so ein Teil dieses Programms war dann immer, dass man irgendjemand anderen nahm, da ging man hin, als man sich noch so berühren durfte, und dann immer so Zweierpaare und einer musste den anderen führen. Entweder nur durch Kommandos, geradeaus, Vorsicht, Treppe, oh, vergessen die Treppe zu erwähnen, oder man hat jemanden an die Hand genommen oder so, und der andere hatte die Augen verschlossen. Also so ein Vertrauensspielchen, das gibt es, glaube ich, überall. Sozialpädagogen müssten jetzt nicken, das ist sehr verbreitet, dass man das tut. Und die Grundlage ist natürlich, ich vertraue dem, der mich führt. Das ist die absolute Grundlage dabei. Wenn das nicht stimmt, dann tut man am liebsten keinen Schritt, weil man weiß ja nicht, wo es hingeht. Das ist dann unangenehm. Jesus greift dieses Thema auf und bringt es noch auf den Punkt. In Johannes 10, Vers 14 sagt er, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So wie ich meinen Vater kenne und mein Vater mich und ich lasse mein Leben für die Schafe. Als ich das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, naja, das ist jetzt wirklich nichts Neues für Bibelkenner. Diesen Vers kennt man. Wenn man ab und zu mal in die Bibel geschaut hat, den Vers, den kennt man auf jeden Fall. Und ich meine, dass es trotzdem was Neues zu entdecken gibt. Oder nochmal neu zu betonen gibt. Ich meine jetzt nicht, dieses Kennen zu betonen, dass Gott uns kennt und wir ihn und Jesus und all sowas. Und dass wir auch die Schafe sind und diese Sachen. Das meine ich gar nicht. Sondern was ich heute betonen möchte und was ich für so wichtig halte, ist, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ich bin der gute Hirte, nicht irgendeiner, das meint jetzt auch nicht seine Qualifikation als Schafhirte oder so, sondern er ist jemand, der es gut mit uns meint. Und das greift auch das auf, was ich eben mit der Wolkensäule gesagt habe. Diese Säule, die führte das Volk auf den rechten, auf dem guten Weg. Nicht irgendeinen, sondern den richtigen und den guten Weg. Und da ist ein Geführtwerden natürlich viel leichter zu akzeptieren. Also warum sollte ich von Gott geführt werden wollen? Warum sollte ich das überhaupt wollen? Na, weil er es gut mit mir meint. Und weil er den besten Weg kennt für mein Leben. Und das ist die Basis. Wir können Gott vertrauen. Der zweite Punkt ist, wie redet Gott eigentlich? Heute Morgen habe ich noch gehört, wie mir jemand sagte, ich habe was geträumt. Aha, von Gott, für jemand anderes, unter Umständen, man weiß es ja nicht genau. Vor vielen Jahren habe ich in einer Jugendgruppe mal, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber vielleicht war die da ja gerade mal ausnahmsweise nicht da. Da habe ich in einer Jugendgruppe gefragt, schreib doch mal auf einen Zettel, was ist der größte Vorteil des christlichen Glaubens? Geheim, alles streng geheim. Und dann auf den zweiten Zettel, was ist der größte Nachteil des christlichen Glaubens? Und dann gab es die Auswertung und eine große Überraschung. Der größte Vorteil, Gott ist immer bei uns. Das ist der größte Vorteil des Glaubens. Gott ist immer bei uns. Ich bin nicht allein und all sowas. Und der größte Nachteil, Gott ist immer bei uns. Immer. Und das, bei diesem Wort immer steckt ja auch immer, also wirklich immer drin. Das hat mich damals ziemlich überrascht, ist für mich aber nachvollziehbar. Und ich glaube, keiner, der regelmäßig unser Gottesdienst besucht, würde sagen, nee, das glaube ich nicht oder das ist neu für mich oder so. Nochmal die Frage, wie redet Gott? Wir haben das gehört, so aus so einer alttestamentlichen Geschichte, wie Maria sie vorgelesen hat. Ah, das ist ja schön, der hat so direkt die Stimme gehört. Obwohl, vielleicht hat er ja auch geträumt. Ist mal kurz eingedickt, der hat das gehört. Man weiß das nicht genau. Auf jeden Fall hat er die Stimme gehört, so deutlich, dass er aufgestanden ist und den Eli da gefragt hat, ja, was ist denn los? Der wusste von nichts, hat ein bisschen gedauert und dann irgendwann hat sich das aufgedröselt. Wie redet Gott? Ganz häufig tatsächlich durch die Bibel zum Beispiel. Ich lese in der Bibel, mir ist das selbst schon so gegangen, dass ich den Eindruck hatte, ey, das ist nur für mich geschrieben. Dabei hatte ich die Stelle schon mal gelesen, da hatte ich den Eindruck nicht. Also es liegt nicht nur an der Bibel, vielleicht auch daran, dass Gott immer bei mir ist und mir manche Sachen zur rechten Zeit klar macht. Er redet durch Träume, das kommt in der Bibel tatsächlich ziemlich häufig vor. Da gibt es alle möglichen Arten von Träumen. Oft redet eins meiner Kinder sollte im Religionsunterricht, für den Religionsunterricht, ein Foto oder ein Bild mitbringen von einem Engel. Dann hat er mich gefragt, was denkst du denn? Und dann fielen mir so die gelben Engel ein vom ADAC oder so. Ich dachte, das wäre so ein bisschen bildhaft gemeint. Und dann irgendwann kam er und sagte, ich wollte eigentlich ein Bild von dir da abgeben. Oh, wow, das ist neu für mich. Kurz noch mal nach hinten geguckt, ob da Flügel sind, aber sein Gedanke war cool, fand ich. Zu sagen, jawohl, ein Engel ist ein Bote Gottes, der das sagt, was Gott will. Und das machst du doch, oder? Ja, ich bin jetzt ein Engel. Also es war, so würde ich mich nach wie vor nicht bezeichnen, aber wie fand ich den Gedanken cool? Und tatsächlich sind manchmal wir oder auch Menschen, die gar keine Beziehung zu Christus haben, Boten Gottes, durch die Gott zu mir spricht. Was auch ein häufiges Mittel ist, wie Gott zu Menschen redet, ist das Gewissen. Wir lesen in einem Brief von Paulus, dass Gott uns Neues schenkt, alles ist neu geworden, etwas Neues ist entstanden und ich glaube, dass damit auf jeden Fall auch das Gewissen gemeint ist. Also wenn wir wirklich sagen, Gott, bitte leite mich, führe mich, sei du mein Gott, und dann merke ich vielleicht an manchen Punkten, boah, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht in meiner Firma, die betrügen alle und das ist normal, aber ich finde das nicht in Ordnung. Dann könnte auch das ein Reden Gottes sein. Und das ist gar nicht so ganz spektakulär geistlich, sondern so ganz normales Empfinden. Und das ist auch ein Reden Gottes. Und das muss auch erwähnt sein, dass Gott tatsächlich auch schon durch Loswerfen geredet hat. Als die Jünger, also die Freunde von Jesus, sein Team, sein Mitarbeiterteam, als die wieder ein bisschen zur Ruhe kamen und dann gemerkt haben, dass wir jetzt einer weniger sind, einer ist ja ausgeschieden, aus dem Team, da haben sie gesagt, wir brauchen einen neuen, und dann haben sie es losgeworfen. Und haben gebetet und haben sie es losgeworfen, und dann haben sie diese Entscheidung als Reden Gottes ernst genommen. Da haben sie gesagt, ja, dann ist das jetzt so. Und hat sich auch so bestätigt. Ob man das immer so anwenden kann, das weiß ich auch nicht so genau. In Jeremia 31, Vers 33 steht, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also das beschreibt nochmal so, dass Gott in uns ist und da auch etwas auslöst, seinen Willen auch in uns hineinschreibt oder hineinpflanzt. Diese Beziehung zu Gott ist in unser Herz beschrieben. Der Heilige Geist in uns, das ist ja immer schnell gesagt, aber das hat tatsächlich auch die Konsequenz, dass er auch in uns arbeitet und uns manchmal aus uns heraus Dinge mitteilen möchte. Ich glaube sogar, dass Gott nicht nur redet zu uns, sondern dass er fast immer redet. Fast durchgehend, wie so eine Flatrate. Und wenn Christen behaupten, dass Gott nicht zu ihnen spricht, dann glaube ich, dass das nicht stimmt, sondern dass ich vielleicht nur nicht genau hinhöre. Erwarte ich, dass Gott mich anspricht? Erlebe ich damit, dass Gott in mein Leben hineinreden könnte? Nicht diese Stimme vom Himmel, sondern durch zum Beispiel Bibellesen, durch Einkehr, durch Ruhe, durch Auseinandersetzung mit ihm. Gott redet manchmal auch, wenn wir ihn nicht fragen, das direkt nach dem Vaterunser kommt das, oder vorher, weiß ich nicht, also um Matthäus 6 irgendwo steht das, der Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und manchmal redet er auch zu einem, was man nicht hören will. Ich wollte zum Beispiel gar nicht Pastor werden, aber hatte den Eindruck, dass Gott mich andauernd angesprochen hat, durch andere Menschen, durch die Bibel, durch Eindrücke, durch Texte, die mir zugespielt wurden, durch kleine Kärtchen, alles Mögliche. Und warum habe ich das gehört? Weil ich auf der Suche danach war. Ich habe mich tatsächlich ausgestreckt danach, das zu tun, was Gott will. Bloß wenn man das tut, dann muss man auch damit rechnen, dass Gott tatsächlich redet. Oder Petrus, für die Bibelkenner, als er auf dem Dach steht und Hunger hat und eigentlich ganz glücklich ist mit seinem Leben, redet Gott durch eine Vision, einen Tagtraum zu ihm und sagt ihm, hey, es sind nicht nur die Juden da, die gerettet werden sollen, sondern auch die anderen Menschen. Wollte der gar nicht hören. Hat er nicht drum gebeten. Und trotzdem redet Gott so zu ihm. Und dann gibt es diese Situation, und ich glaube, das ist der häufigste Fall, wir haben vielleicht irgendetwas, was uns bewegt, eine Lebensentscheidung, die vor uns steht, eine Situation, meistens beten wir ja dann, die wir selbst nicht 100% beeinflussen können. Und dann gehen wir zu Gott und sagen, hier, guck mal, das ist der Fall. Bitte mach was. Mach möglichst das, was ich will. Mach möglichst meinen Willen da, und dann wäre super. Und dann passiert nichts. Und die Zeit vergeht, ein Entscheidungsdatum unter Umständen drängt. Und was dann? Hört Gott das nicht? Interessiert ihn das nicht? Ich glaube nicht. Aber er fordert an manchen Punkten vielleicht viel häufiger, als wir uns das so vorstellen, unsere Aktivität. Dass wir etwas tun. Vielleicht muss man einfach nachdenken mit dem Verstand, den Gott einem geschenkt hat, und abwägen. Ist das gut? Er hat das, die Vollkommenheit Gottes. Ist das wohlgefällig dem Menschen, mir und Gott? Und da kann man selbst auf Ergebnisse kommen, ohne die Stimme vom Himmel. Natürlich ist das leichter, wenn man die Person, mit der man zusammen ist, kennt. Weil dann weiß man den Willen schneller. Ich weiß nicht, für die Menschen, die schon länger eine Beziehung haben, es gibt ja so ganz frische Ehepaare, die jetzt erst Silberhochzeit feiern. Es gibt ja auch noch ältere Ehepaare, die länger zusammen sind. Und manchmal, wenn ich mit meiner Frau in so einem Kreis sitze und dann sagt irgendjemand was, dann weiß ich, was sie denkt, obwohl ich nicht mit ihr rede. Weil wir uns so gut kennen. Weil ich sie so gut kenne, weil ich so viel Zeit mit ihr verbringe, weiß ich, was sie denkt, ohne dass wir darüber reden müssen. Und wenn wir danach streben, Gottes Willen zu erfahren, um ihn auch tun zu können, dann ist es gut, viel Zeit mit Gott zu verbringen. Auf die unterschiedlichsten Art und Weise, um ihn besser kennenzulernen. Also ich möchte nicht gegen die Möglichkeit reden, dass Gott nicht auch ganz direkt sprechen kann. Das gibt es und manche Menschen erleben das auch. Durch Eindrücke, durch Bilder, die sie bekommen und die sie auch weitersagen und durch die Gott reden will. Aber wahrscheinlich ist der häufigste Fall der, dass wir das, was uns vorliegt, einsetzen können. Meistens lässt sich Gottes konkreter Wille von so seinem Allgemeinen ableiten und darin wiederfinden. Ich glaube auch übrigens, dass man nicht immer darum bitten muss. Ich habe häufiger mit diesem Anliegen zu tun, dass Menschen mit mir zusammen und mich darum bitten, mitzubeten, dass sie den richtigen Partner und Partnerin finden. Und das klingt dann manchmal so, als wenn es nur eine Option gibt. Als wenn ich nur eine Frau hätte. Ja, also. Das ist missverständlich, merke ich gerade. Als wenn es nur diese eine Option gibt. Man könnte auch mit einem anderen Menschen glücklich sein. Das kann schon gut sein. Das alles andere würde Gott sehr einschränken. Das Wichtigste ist, eine Offenheit zu haben dafür und nach seinem grundsätzlichen Willen zu gucken und davon auch Dinge abzuleiten und dann Wege zu gehen. Es kann schon auch sein, dass wir uns dass wir manche extra Runde drehen müssen, dass es also zum Beispiel sein kann, dass wir eine Erfahrung machen, die nicht gut ist, als Vorbereitung für eine andere Entscheidung, die wir treffen müssen. Und trotzdem würde ich sagen, dass Gott manchmal so redet, dass wir es ein bisschen suchen und erarbeiten müssen. Der viel spannendere Punkt ist, wie kann ich das eigentlich hören? Woher weiß ich, dass das von Gott ist? Das eine, nochmal der Hinweis auf den Willen Gottes. Also wenn das dem widerspricht, dann ist das schon mal nicht Gott. Da kann man sicher sein. Aber dieses Hören, das kann man lernen. Und ich glaube, dass es auch ein langer Prozess ist. Man kann es ausprobieren, sich tatsächlich hinsetzen, so wie der Samuel, und sagen, Gott, ich möchte jetzt wirklich mal hören, was du mir zu sagen hast. Ich gebe dir jetzt mal so einen Tag oder ich gebe dir diese Woche. Und dann möchte ich wirklich jeden Tag sagen, Gott, sprich zu mir, ich will das hören. Und dabei die Antennen ein bisschen aufzumachen. Sensibel zu werden für das, was um mich herum passiert. Aber das ist auch ein gefährliches Unterfangen. Denn was ist denn, wenn Gott zu mir redet? Was fange ich denn dann damit an, wenn das nicht unbedingt mein Plan A ist? Was ist denn dann? Mein vierter und letzter Punkt, ganz kurz, kombiniere und folge. Und ich merke, manchmal schließen sich die Kreise ja dann fast wie von alleine. Wir haben vor 2 Wochen hier eine gute Predigt zum Thema Beicht gehört. Wie so eine Voraussetzung. Ich mache erstmal klar Schiff in dieser Beziehung zu Gott. Ich bringe alles auf den Tisch und bitte ihn um Vergebung. Vielleicht, wenn es nötig ist, hole ich mir noch jemand dazu und bitte ihn, mit mir zusammen zu beten. Geistlich studieren bedeutet sich ausstrecken, wahrnehmen, lernen. Was will Gott mir sagen? Ich vertraue anderen in der Gemeinschaft, erlebe das und dann kommt der entscheidende Punkt. Dann das zu tun, was ich erkenne. Auch mal ins Risiko gehen. Schließen möchte ich mit einer Aufforderung, damit es ein Doppelpunkt-Gottesdienst wird, dass wir jetzt eine kurze Zeit der Stille haben und vielleicht mögt ihr diesen Gedanken mitnehmen für jeden Morgen der nächsten Woche. Diesen einen Satz aus dem Text, den Maria vorgelesen hat. Rede zu mir, ich will hören. Herr, rede zu mir, ich will auf dich hören. Und damit mich innerlich ausstrecken nach dem, was Gott zu sagen hat. Lass uns einen Moment der Stille haben, dann werde ich dieses Gebet nochmal sprechen. Ihr könnt das für euch leise mitsprechen und ihr könnt schon nach vorne kommen, wenn ihr mögt. Und dann singen wir noch ein Lied. Ne, 2 Lieder, glaube ich. Herr, rede du zu mir. Ich will hören. Rede du zu mir. Ich will hören und dir folgen.